NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Janine Albrecht. Hallo. Und wir schauen gleich auf eine ganze Reihe von Beschlüssen, die heute im Kabinett gefasst wurden. Unter anderem will die Bundesregierung sich auch für eine verbesserte Situation beim Laden von E-Autos einsetzen. Dazu sollen private Ladepunkte in Mehrfamilienhäusern unter anderem gefördert werden. Außerdem ist die Frist für Afghanen abgelaufen, gegen Geld auf ihre deutsche Aufnahmezusage zu verzichten. Wir fragen, wie vielen Menschen das schon angenommen haben und haben dazu auch einen Kommentar. Am Ende geht es dann noch nach Brasilien zum Endspurt bei der Weltklimakonferenz und um eine Überraschung bei der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wir fangen aber in Stuttgart an, denn dort wird der Start des Bahnprojektes Stuttgart 21 verschoben. Schon wieder.
Das ist einfach, ist traurig. Ich bin schon 87, also kann sein, dass ich das gar nicht mehr erlebe.
Ja, sehr schade, dass es so lange dauert. Das ist nichts gut.
Mittlerweile mache ich mit Kollegen auch ein paar Witze drüber. Stuttgart 21, ja, vielleicht 21. Jahrhundert, wenn es gut läuft.
Was soll man dazu noch sagen? Für die Leute in Stuttgart finde ich das ja eine Katastrophe.
Tja, soweit einige Passanten in Stuttgart. Die Eröffnung dieses milliardenschweren Bahnprojektes ist also erneut verschoben, bei dem es ja nicht nur um einen neuen Hauptbahnhof geht, sondern auch der Bahnknoten in Stuttgart soll komplett neu geordnet werden, wozu auch etwa Brücken, Tunnelröhren, Schienenwege gehören. Aber all das dauert nun also noch länger. Die Kollegen vom SWR haben das erfahren, dass die Eröffnung von Stuttgart 21 für Dezember 2026 erst einmal Geschichte ist. Frieda Kümmerer habe ich gefragt, warum und die wievielte Verschiebung das jetzt eigentlich ist.
Ja, da kann man schon langsam anfangen mitzuzählen, je nachdem, welche man alles mitzählt. Tatsächlich, als das Projekt in den 90er Jahren vorgestellt wurde, hat man mal von 2008 geredet, auch wenn man diesen Eröffnungstermin nachträglich eigentlich gar nicht mehr so ernst nehmen kann. Dann war 2019 vorgesehen, 2021, 2025, jetzt das letzte eigentlich 2026. Und wie es jetzt weitergeht, das ist ja jetzt gerade komplett offen, aber Verschiebungen gab es viele.
Hat Sie das denn überrascht? Sie befassen sich ja schon lange auch mit diesem Bahnprojekt.
Ja, also überrascht per se hat es mich nicht. Wir haben auch in den letzten Monaten schon immer wieder gehört, dass es da Probleme gibt. Und auch mit dem jetzigen Konzept, wie der Bahnhof eröffnet werden sollte, es sollte ja auch im Dezember 2026 nur eine abgespeckte Variante der Eröffnung geben, hat sich die Bahn schon so ein kleines Hintertürchen offen gehalten, um nochmal eine komplette Verschiebung möglich zu machen. Der Zeitpunkt, der kam tatsächlich überraschend, zumindest unter den Projektpartnern, mit denen wir heute Kontakt hatten. Die haben alle gesagt, damit haben wir nicht gerechnet. Also egal, ob es von Seiten der Politik oder auch von Seiten von Bahnmitarbeitern, mit denen wir Kontakt hatten, das war tatsächlich die Überraschung zu dem jetzigen Zeitpunkt.
Schauen wir auf die neue Bahnchefin Evelyn Pallas. Hat die denn da jetzt vielleicht nur die undankbare Aufgabe gehabt, diese Verschiebung mitzuteilen? Oder Sie sagen, der Zeitpunkt ist ja doch überraschend. Ist das eine Entscheidung, die auch auf Pallas zurückgehen könnte? Schätzt Sie den Stand da vielleicht auch noch anders ein?
Also das ist tatsächlich unsere Vermutung gerade, dass diese gesamte Entscheidung auf Pallas zurückzuführen ist, weil diese Entscheidung offensichtlich von oben getroffen wurde, aus Berlin bzw. Frankfurt, also aus der Konzernzentrale. Und das unterscheidet sich auch zu den bisherigen Verkündungen oder zu den bisherigen Hinweisen, wenn sich S21 verzögert hat. Da kam das meistens von den Projektverantwortlichen und den Menschen, die eher hier näher am Projekt in Stuttgart sitzen. Und das scheint dieses Mal definitiv anders gewesen zu sein. Und damit unterscheidet sich auch das Vorgehen bei Pallas zu ihrem Vorgänger, zu Herrn Lutz, der da, sage ich jetzt mal vorsichtig, jetzt nicht dafür bekannt war, sehr entscheidungsfreudig kommuniziert zu haben.
Aber was denken Sie, könnte denn Pallas zu dieser Entscheidung gebracht haben?
Naja, also das ist ein Konzept gewesen, der bisherige Eröffnungsplan im Dezember 2026, der schon viele Unsicherheiten mit sich gebracht hat. Also es sollte zwar der Tiefbahnhof in Betrieb gehen, der alte Kopfbahnhof sollte aber auch in Betrieb bleiben. Man wollte sich möglichst absichern und nicht zu sehr festlegen, wie viele Züge man eigentlich durch den Tiefbahnhof fahren lassen würde. Und Pallas fährt eine Strategie, die sagt, wir gehen keine Unsicherheiten mehr ein. Das hat sie in den letzten Wochen und Monaten wiederholt deutlich gemacht. Lasst uns lieber mit den Problemen leben und dafür ganz klar sagen, womit man rechnen kann. Und das passt in diese Strategie, dann zu sagen, dann werden wir Stuttgart 21 mit diesen Unsicherheiten auch nicht eröffnen. Dann verschieben wir lieber komplett und wissen, was dann auch Sache ist.
Die Kosten für diese Großbaustelle, dieses Großprojekt bei der Deutschen Bahn, die summieren sich mittlerweile auf rund 11 Milliarden Euro. Ja. Was macht Stuttgart 21 denn auch für den Bahnverkehr in Deutschland so wichtig?
Stuttgart 21 ist ein zentraler Knoten, der zwischen Mannheim und München liegt und damit eben auch für Reisende und Pendler, die von Hamburg, Köln, Berlin über Frankfurt bis nach München runterfahren. Das ist schon an einer Hauptverkehrsachse. Jetzt kann man sich darüber streiten, inwiefern Stuttgart 21 für Deutschland in der Hinsicht wichtig gewesen wäre. Da gehen die Meinungen auseinander. Da sagen einige zum Teil, das ist ein sehr wichtiges Projekt, um den Bahnverkehr zu beschleunigen. Andere sagen, so wichtig wäre es gar nicht gewesen. Aber de facto sieht man an diesen ganzen Problemen, auch an den Baustellen, die es hier in Stuttgart gibt, wie sehr es sich auf den Zugverkehr in ganz Deutschland auswirkt. Also Leute, die von Köln, sage ich jetzt mal, über Stuttgart nach München fahren wollen, leiden unter diesen Bauprojekten. Und das macht sich in ganz Deutschland bemerkbar.
Und wie macht sich das dann eventuell auch hier bei uns im Norden bemerkbar?
Das macht sich in der Hinsicht bemerkbar, dass sich ja auch im Norden, gerade wir haben ja Generalsanierungen Hamburg, Berlin zurzeit, da hat man sich schon gegen Techniken entschieden, die bei Stuttgart 21 gerade eingebaut werden. Also Stuttgart 21 soll eigentlich zeigen, wie Bahnverkehr der Zukunft funktionieren könnte.
Digitalisierung
ist genau, exakt, die Digitalisierung der Bahn, ein ganz innovatives Projekt, und das geht hier in Stuttgart immer wieder nach hinten los, und deswegen schreckt es Folgeprojekte in Deutschland ab, auch auf diese Digitalisierung zu gehen, und deswegen ist zwischen Hamburg und Berlin diese Digitalisierung abgesagt worden, wobei das eigentlich der Bahnverkehr der Zukunft ist. Also mit der Technik, mit der wir bisher fahren, werden wir auf Dauer nicht fahren können. Und das bedeutet perspektivisch weitere Baustellen in ganz Deutschland.
Und soweit Informationen von Frieda Kümmerer zum Bahnprojekt Stuttgart 21 und auch der Bedeutung für andere Bahnprojekte. Ja, schaut man auf den Schienen, von den Schienen auf die Straßen, gibt es da auch noch ganz viel zu tun. Eine Baustelle ist zum Beispiel die E-Mobilität. Laden soll so einfach werden wie tanken. Das ist zumindest das Ziel der Bundesregierung. Und damit sind wir jetzt beim Kabinett, das heute in Berlin einen Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 beschlossen hat. Jens Zimmermann aus dem Hauptstadtstudio erklärt, was die Koalition bei privaten Ladepunkten, privaten Ladestationen plant.
Die Bundesregierung will diesen Bereich stärken. Zum Beispiel ist ein Förderprogramm geplant für Mehrfamilienhäuser, also dass dort zum Beispiel in der Garage oder auf dem zum Gebäude gehörenden Parkplatz Ladepunkte eingerichtet werden. Es gibt 21 Millionen Mehrfamilienhäuser in Deutschland. Da sieht man, da steckt ein großes Potenzial drin, und deshalb will die Politik genau in diesem Bereich finanzielle Anreize schaffen, damit Hauseigentümer, Eigentümergemeinschaften entsprechend investieren. Wie viel Geld das Ministerium für dieses Förderprogramm zur Verfügung stellt, das wissen wir noch nicht. Das soll erst Anfang kommenden Jahres bekannt gegeben werden. Es soll aber schon ein größerer Betrag sein, heißt es. Außerdem sollen Unternehmen finanziell unterstützt werden, die auf ihren Betriebshöfen oder in ihren Fahrzeugdepots Ladepunkte einrichten. Auch dafür sind Förderprogramme in Arbeit. Bei den öffentlichen Ladesäulen sind es derzeit bundesweit 180.000 öffentliche Ladepunkte. Das sind 16% mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Schnellladepunkte steigt. Das heißt aber noch nicht automatisch, dass E-Autofahrer deutlich einfacher eine öffentlich zugängliche Lademöglichkeit finden, weil ja auch die Zahl der Elektroautos steigt. Laut dem Verband der Automobilindustrie kommen rund 16,7 Elektroautos auf einen Ladepunkt. Das ist so das Verhältnis im Durchschnitt bundesweit. Auch dieser Wert verbessert sich peu à peu. Aber aus Sicht der Autobranche geht der Ausbau immer noch viel zu langsam voran. Da brauche es mehr Tempo. Und ja, für mehr Tempo versucht die Bundesregierung jetzt zu sorgen mit Hilfe des neuen Masterplans. Im sogenannten Masterplan geht es auch um mehr Transparenz, und zwar bei den Preisen fürs E-Auto-Laden. Es gibt bei den Ladepreisen eine große Intransparenz. Die Preise unterscheiden sich zum Teil deutlich, je nach Ladesäule bzw. Betreiber. Vor allem, wenn man ad hoc, also spontan aufladen will, also kein Abo oder eine Ladekarte für einen Anbieter hat. Es gibt ein Gutachten der Monopolkommission, dass viele E-Autofahrer zu viel für den Ladestrom bezahlen. Und hier will das Verkehrsministerium für mehr Transparenz sorgen. Es soll eine Online-Plattform geben, auf der zu sehen ist, an welcher Ladestation das Laden wie viel kostet. Und das Verkehrsministerium hofft auch, dass diese Daten von bestimmten App-Anbietern oder Navi-Herstellern genutzt und veröffentlicht werden. Also kurzum, das Ziel ist, Autofahrer sollen die Preise künftig einfacher vergleichen können. Dadurch entsteht mehr Wettbewerb im Markt, und in der Folge sinken auch die Preise bzw. passen sich mehr an. Jetzt ist das nicht der erste Masterplan, den eine Bundesregierung zum Thema Ladeinfrastruktur aufstellt. Unter Verkehrsminister Scheuer gab es einen, unter Minister Wissing und jetzt der dritte vom aktuellen Verkehrsminister Schnieder. In der Vergangenheit ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht so vorangekommen, wie die ersten beiden Masterpläne das zum Ziel hatten. Das lag natürlich auch daran, dass die Zulassung von E-Autos nicht so gestiegen ist, wie das eigentlich geplant war. Aufgrund der Debatte um Verbrenner aus, hohe Stromkosten, fehlende Kleinwagenangebote und so weiter. Jetzt scheint sich das zu ändern. Die Stimmung auf dem Markt dreht sich Richtung E-Autos. Die Bundesregierung plant, eine E-Auto-Förderung wieder einzuführen. Das wird den Verkauf zusätzlich ankurbeln. Und hier kann der neue Masterplan ganz gut andocken, den Hochlauf unterstützen, weil beides ja miteinander zusammenhängt. Eine gute Ladeinfrastruktur und steigende Verkaufszahlen bei den E-Autos.
Und jetzt ins All. Längst spielt der Weltraum eine zentrale Rolle in unserem Alltag. So helfen uns Satelliten beim Autofahren, also mit dem Navi den Weg zu finden oder bei den Wettervorhersagen. Und natürlich auch bei der Kommunikation. Und so ist der Weltraum zur wichtigen Infrastruktur geworden. Uns betrifft Weltraumsicherheit also auch, und die Bundesregierung will diese besser schützen. Christina Nagel über Deutschlands erste Sicherheitsstrategie für den Weltraum.
Ob Routenplaner, Handy oder Flugverkehr, ohne Satelliten geht heute nur noch wenig. Sie sind, so hat es Verteidigungsminister Boris Pistorius unlängst formuliert, die Achillesferse moderner Gesellschaften. Umso wichtiger ist es aus Sicht der Bundesregierung, gemeinsam mit europäischen Partnern und Verbündeten mehr für ihren Schutz zu tun. Denn Störmanöver, macht der Minister klar, sind längst an der Tagesordnung.
Wir beobachten, dass Russland und China sich auch aufstellen, Einfluss zu nehmen auf andere Satelliten, also die von uns oder den Amerikanern. Das heißt, der Weltraum militarisiert sich.
China und Russland haben ihre Fähigkeiten im All in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Sie sind in der Lage, andere Satelliten zu verfolgen und zu manipulieren, aber auch zu zerstören. Sich an diesem Wettrüsten, bei dem auch die USA mitmischen, zu beteiligen, sei nicht das Ziel, betont Pistorius.
Wir sind im All nicht offensiv unterwegs. Wir werden von uns aus keinen Satelliten einer anderen Nation, weder jetzt noch in Zukunft, attackieren oder attackieren lassen. Aber wir müssen in der Lage sein, uns eben auch offensiv im Sinne eines, wenn Sie so wollen, eines Gegenschlages wehren können, damit unsere Satelliten geschützt bleiben oder nicht weiter beschädigt werden, wenn es zu einem solchen Zwischenfall kommt.
Was genau getan werden muss, was es alles zu bedenken gibt, das wurde in der ersten nationalen Weltraumsicherheitsstrategie auf knapp 50 Seiten zusammengefasst. Es geht unter anderem um den Aus- und Aufbau europäischer Satellitennetze. Denn, so Pistorius, ohne Daten sei auch eine moderne Kampfführung heute nicht mehr denkbar. Es geht aber auch um die Beschaffung neuer Trägerraketen, um Bodenstationen, Frühwarnsysteme, Radar und Teleskope und um einen vernetzten Ansatz. Ministerien, Industrie, Weltraumorganisationen, aber auch die Verbündeten sollen mit an Bord geholt werden. Aus Sicht der Wissenschaftlerin Antje Nötzold von der Technischen Universität Chemnitz ist es eine Strategie, die diesen Namen auch verdient.
Zum einen haben wir wirklich ein realistisches Lagebild, Bedrohungswahrnehmung. Wir haben klare Ziele, die abgeleitet werden. Und das Ganze ist auch noch idealerweise unterfüttert mit den angekündigten 35 Milliarden für militärische Weltraumfähigkeiten.
Wofür konkret der Verteidigungsminister dieses Geld ausgeben will, darüber schweigt er sich aus militärischen Gründen aus. Nur so viel: Deutschland könnte demnächst auf kleinere, leichter auszutauschende Satelliten setzen.
Um so eben auch den Innovationszyklen Rechnung zu tragen. Das ist ein Beispiel. Dafür wird eine ganze Menge Geld draufgehen, aber natürlich auch für Softwarelösungen, eben für den Schutz der Satelliten, die da sind oder die neu hochkommen. Also das ist ein ganzes Paket.
Ein Bündel von Maßnahmen, das möglichst schnell angegangen werden soll. Dazu gehört für den Verteidigungsminister auch, sich weiter stark zu machen für ein neues internationales Weltraumregelwerk. Denn das Bestehende ist aus der Zeit gefallen. Es stammt aus dem Jahr 1967, aus der Zeit, als Raumschiff Enterprise noch die unendlichen Weiten des Weltalls erforschte.
Und nicht nur um die Sicherheit im Weltraum ging es heute in Berlin. Das Kabinett hat auch den Entwurf eines neuen Luftsicherheitsgesetzes beschlossen. Darin geht es vor allem darum, die Kompetenzen der Bundeswehr bei der Drohnenabwehr auszuweiten. Bisher ist es ja so, dass die Bundeswehr im Inland nicht zuständig für die Sicherheit ist. Aber um Spionage, Sabotage oder mögliche Angriffe auf Menschen zu verhindern, soll sie künftig bei der Drohnenabwehr im Inland unterstützen. So steht es in dem Entwurf von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Hintergrund sind auch die Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen in letzter Zeit. Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland fliehen, müssen kein Asylbewerberverfahren durchlaufen, sondern bekommen gleich Bürgergeld. Aber das soll sich ändern. Und damit sind wir bei einem weiteren Thema, zu dem das Kabinett heute eine Entscheidung getroffen hat. Auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen jetzt, wie andere Geflüchtete, Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Wen das nun trifft, erklärt Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio.
Zunächst mal muss man sagen, die neue Regel soll nur für diejenigen gelten, die seit April aus der Ukraine gekommen sind bzw. noch kommen. Sie sollen, wenn sie bedürftig sind, kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern die niedrigeren Leistungen für Asylbewerber. Das sind grob geschätzt etwa 20% weniger. Das Ganze hat auch Auswirkungen auf die medizinische Versorgung. Sie werden nicht mehr automatisch Mitglied einer Krankenkasse, sondern bekommen eine medizinische Grundversorgung, die aus Steuermitteln finanziert wird. All das sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der jetzt in den Bundestag kommt und dem dann auch noch der Bundesrat zustimmen muss. Zu den Kosten: Arbeitsministerin Bärbel-Baas rechnet in ihrem Gesetzentwurf tatsächlich nicht mit Einsparungen. Grund sind insbesondere höhere Verwaltungskosten, zumindest am Anfang. Die SPD-Ministerin hat auch mehrfach deutlich gemacht, dass sie die Änderung eigentlich gar nicht so gut findet, dass sie das nur macht, weil es so im Koalitionsvertrag steht. Das Ganze hatte nämlich die Union durchgesetzt, zum einen wegen der Bürgergeldkosten, zum anderen um den Druck auf die Ukrainer zu erhöhen, Arbeit aufzunehmen. Allerdings sagen Kritiker der Maßnahme, wenn die Ukrainer jetzt nicht mehr von den Jobcentern betreut werden, sondern von den Sozialämtern, dann könnte es am Ende sogar schwieriger werden, sie in Arbeit zu bekommen.
Und soweit unser Blick ins Kabinett in Berlin. Und jetzt zu einer anderen Entscheidung, die die Regierung getroffen hatte. Rund 2000 Afghaninnen und Afghanen warten ja noch darauf, nach Deutschland reisen zu dürfen. Aber dann gab es das Angebot, darauf doch lieber zu verzichten. Diese Frist für das Angebot, das ist nun abgelaufen. Das ARD-Hauptstadtstudio hat nachgefragt, wer es überhaupt angenommen hat. Unser Korrespondent Philipp Eckstein hat die Zahlen und erklärt zunächst, was die Bundesregierung den Afghaninnen und Afghanen genau angeboten hatte.
Das Angebot der Bundesregierung lautete: einige tausend Euro plus Hilfe für eine Rückkehr nach Afghanistan. Dafür entfällt die Zusage, dass die Menschen nach Deutschland einreisen dürfen. Auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums, 10% der Angeschriebenen hätten bisher die Bereitschaft erklärt, das Angebot anzunehmen. Das entspricht 62 Personen. Darüber hinaus bestehe Kontakt mit weiteren Personen, die sich im Entscheidungsprozess befinden. Noch immer warten rund 2000 Afghaninnen und Afghanen, größtenteils in Pakistan, auf eine Ausreise nach Deutschland. Sie alle haben in den vergangenen Jahren die grundsätzliche Zusage erhalten, dass sie nach Deutschland einreisen dürfen, da sie von den Taliban bedroht werden. Viele der Verfahren dauern allerdings bereits sehr lange. Einige der Betroffenen hatten zuletzt erfolgreich an deutschen Verwaltungsgerichten auf die Ausstellung eines Visums geklagt. Bis Jahresende läuft noch eine mit Pakistan vereinbarte Frist. Danach hat Pakistan angekündigt, auch Menschen aus den deutschen Aufnahmeprogrammen wieder nach Afghanistan abzuschieben.
Aber was heißt das denn jetzt auch für den Innenminister, wenn kaum einer sein Angebot annimmt? Hören Sie dazu die Meinung von unserem Korrespondenten für Afghanistan, Peter Hornung.
NDR Info. Die Meinung.
Es war ein schlechtes Angebot, so viel ist klar. Und das heißt nicht, hätte Innenminister Dobrindt mehr Geld bieten lassen, dann wäre es besser gewesen. Denn es geht hier nicht um Geld. Die Angst, in einem Kerker der Taliban zu landen oder gar das Leben zu verlieren, lässt sich nicht wegkaufen. Einige tausend Euro für eine Familie, 3 Monate Unterkunft und Betreuung, das war 650 Menschen geboten worden, die auf ihrem Weg nach Deutschland in Pakistan gestrandet sind. Sie sollten dafür auf eine Weiterreise verzichten und nach Afghanistan zurückkehren. Zwischen den Zeilen war zu lesen: so gefährdet seid ihr doch gar nicht. Nun aber hat das Bundesinnenministerium erste Zahlen vorgelegt. Demnach will nur jeder Zehnte das Geld annehmen. Ein klares Statement. Denn betrachtet man das Angebot mit kühlem Kopf, müsste man sagen, die Chancen auf ein Leben in Deutschland sind für die Betroffenen ohnehin gering. Sie sind in 2 der 4 Aufnahmeprogramme der Bundesregierung, die nach allgemeiner Auffassung rechtlich am wenigsten bindend sind. Die Menschenrechtsliste und das sogenannte Überbrückungsprogramm. Trotz dieser geringen Chancen also haben die Betroffenen das Dobrindt-Angebot abgelehnt. Braucht es einen besseren Beweis für die Gefahr, die ihnen im Staat der Taliban droht? sind ehemalige Richter und Staatsanwälte, die Terroristen ins Gefängnis gebracht haben, Journalistinnen und Frauenrechtsaktivistinnen, die aktiv gegen die Taliban und ihre Ideologie aufgetreten sind, hohe Beamte, die am Aufbau eines demokratischen Afghanistans mitgewirkt haben. Ja, es ist ein Teil der Wahrheit, dass unter den vielen Menschen, die aus Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban nach Deutschland gekommen sind, nicht wenige sind, denen in ihrem Heimatland wohl keine systematische Verfolgung gedroht hätte. Aber die, um die es hier geht, sind gefährdet. In hohem Maße. Sie haben auf das Geld verzichtet, obwohl sie wissen mussten, dass der schlimmste Fall nun der wahrscheinlichste ist. Nämlich, dass sie trotzdem nicht nach Deutschland kommen, sondern von den pakistanischen Behörden, vielleicht in ein paar Tagen schon oder in ein paar Wochen, nach Afghanistan abgeschoben werden, dann aber ohne Starthilfe aus Deutschland. Sie klammern sich lieber an den letzten Strohhalm, das Bundesverfassungsgericht. Wo Verfassungsbeschwerden liegen, die, so hoffen sie, bald in ihrem Sinne entschieden werden könnten. Aber das ist eine verzweifelte Hoffnung, denn niemand weiß, wie Karlsruhe entscheiden wird und ob die Zeit dann reicht, um einer Abschiebung durch die pakistanische Polizei noch zu entgehen. Für den Bundesinnenminister ist das Ganze eine Blamage. Es zeigt, wie obszön sein Angebot war. Der politisch motivierte Versuch, sich freizukaufen aus einem Versprechen, das man diesen Menschen in Gefahr gegeben hat. Man kann nur hoffen, dass Karlsruhe, Berlin hier die Richtung weisen wird und der Mut der Menschen, die die Dobrindt-Euros abgelehnt haben, nicht noch bestraft wird.
Soweit die Meinung von Peter Hornung, unserem Korrespondenten für Afghanistan. Bis Freitag noch wird in Brasilien um den Klimaschutz gerungen. Die COP30, die Weltklimakonferenz in Belem, ist damit jetzt in eine entscheidende Phase gekommen. Worauf wird man sich am Ende dann einigen? Der deutsche Umweltminister hat weitere 60 Milliarden Euro für die Anpassung an den Klimawandel für ärmere Länder versprochen. Andere halten sich mit Finanzzusagen für den Anpassungsfonds zurück. Das Geld, das ist auch mal wieder eines der Themen auf der COP, wie auch der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und, wie passend in Brasilien, der Schutz des Regenwaldes. Janina Schreiber über den Endspurt bei der Weltklimakonferenz.
Mit müden Augen brüten viele Verhandelnde am Mittwoch über neuen Textentwürfen in Belém. Hinter ihnen liegt eine Nachtschicht, denn die brasilianische Präsidentschaft des Klimagipfels hatte Anfang der Woche für ordentlich Druck gesorgt. Die brasilianische Verhandlerin Lilian Chagas:
Viele Delegierten waren überrascht über diesen Textentwurf an einem Dienstag. Die Idee ist, ein erstes Paket schon Mitte der Woche zu verabschieden.
Der Druck könnte auch mit dem Wunsch der Konferenzleitung zusammenhängen, dass ihr Präsident Lula da Silva auf dem Gipfel erste Erfolge präsentieren kann. Er ist wieder nach Belém zurückgekehrt.
Auf jeden Fall. Lula übt politischen Druck auf den Prozess aus. Und ich glaube, sie wollen die Ergebnisse für Lula haben, bevor er geht.
Sagt Fernanda Carvalho von der Umweltorganisation WWF. Doch es gibt noch viele strittige Punkte im Text. Zum Beispiel Lulas Idee. Ein Fahrplan zur Abkehr aus Kohle, Öl und Gas. Deshalb hält Christoph Baals von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch es für unwahrscheinlich, dass eine Einigung darüber vor Freitag kommt.
Das wäre ja eine gemeinsame Ansage, die historischen Charakter hätte. Dass, obwohl ein Präsident Trump den versucht, in der Welt zu organisieren, das fossile Geschäftsmodell überall zu verlängern, dann hier die Staaten der Welt gemeinsam beschließen würden, wir wollen jetzt Roadmaps entwickeln, wie wir möglichst schnell aus Kohle, Öl und Gas aussteigen können.
Diese Roadmaps, also Ideen, wie die Welt den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gestalten könnte, seien gut. Doch der Textentwurf sehe im besten Fall lediglich eine Arbeitsgruppe vor. Keinen wirklichen Prozess, kritisiert Klimaforscher Johann Rockström.
Es ist völlig unzureichend, wenn ein Workshop das Einzige ist, was hier herauskommt. Das ist fast schon eine Provokation.
Außerdem fordern gut 40 Länder des globalen Südens, die am stärksten von der Klimaerhitzung betroffen sind, es müsse viel mehr über Anpassung geredet werden. Denn auf der eigentlichen Agenda der Verhandlungen in Belém steht die Entscheidung über Indikatoren. Die sollen messen, wie gut ein Land an Klimafolgen angepasst ist. Dürre, Hurricanes oder Starkregen. Außerdem brauche es dafür Geld, sagt Lina Yassin aus der Delegation des Sudan.
Indikatoren sind gut. Indikatoren können uns sagen, wie wir unsere Geschichte messen können. Aber Indikatoren bauen unsere weggespülten Dörfer nicht wieder auf. Sie reparieren unsere ausgefallenen Ernten nicht. Deswegen fordern wir über die Indikatoren hinaus Finanzmittel für Anpassungsmaßnahmen.
Industrieländer müssten für Klimaanpassung höhere Summen bereitstellen. Die ärmeren Staaten fordern, den bisher vorgesehenen Betrag zu verdreifachen auf 120 Milliarden US-Dollar. Eine Forderung, die noch unter dem liegt, was laut UN-Umweltprogramm nötig wäre, mindestens 300 Milliarden US-Dollar. Deutschland hatte am Montag 60 Millionen Euro zum Anpassungsfonds beigesteuert. Ob weitere Gelder insgesamt in Klimafinanzierung fließen, ist bislang unklar.
Von Brasilien jetzt noch in den Inselstaat Curaçao. Das kleine autonome Land liegt vor der Küste Venezuelas, gehört aber zum Königreich der Niederlande. Und es nimmt zum ersten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Anne Dämmer.
Großer Jubel im kleinen Karibikstaat Curaçao. Nach dem 0:0 gegen Jamaika stürmten die Spieler in ihren blauen Trikots über den Platz. Denn damit steht fest, Curaçao fährt zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA, nach Kanada und Mexiko. Für die Blue Wave, wie das Team genannt wird, ist es eine historische Premiere. Curaçao ist das kleinste Land überhaupt, das sich jemals für eine WM qualifizieren konnte. Mit dabei ein Nachwuchstalent von Borussia Dortmund. Auch zu Hause auf der Insel wurde ausgelassen gefeiert. Curaçao hat gerade einmal rund 150.000 Einwohner, weniger als ein Drittel der Mitgliederzahl des FC Bayern München. Bisher war die Insel eher für ihre Traumstrände, Tauchreviere und den berühmten Likör bekannt. Im kommenden Sommer gehört sie nun zu den 48 besten Fußballnationen der Welt und löst Island als bisher kleinsten WM-Teilnehmer ab. Und es gab noch weitere Entscheidungen in der Qualifikation. Panama holte sich mit einem 3:0 gegen El Salvador die zweite WM-Teilnahme nach 2018. Das krisengebeutelte Haiti setzte sich in seiner Gruppe überraschend durch, dank eines 2:0-Siegs gegen Nicaragua, und ließ dabei sogar die Favoriten Honduras und Costa Rica hinter sich. Haitis bislang einzige WM-Teilnahme liegt 50 Jahre zurück, 1974 in Deutschland.
Und das waren die Themen des Tages.
NDR Info.